Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Zuhörende. Heute machen wir unseren zweiten Podcast, unseren zweiten Krimi-Podcast zum Thema mit Knarre, Koks und kalter Platte. Und wir, das sind die Krimi-Buchhändlerin Cornelia Hüppe und
Frank Goike, der Krimi-Autor.
Und zur Einstimmung auf unser Thema, das ich danach erst verraten möchte, gehe ich jetzt mal ins Tonstudio und erzeuge ein Geräusch. Dieses allbekannte Geräusch soll etwas simulieren, was mit unserem Thema zu tun hat, denn unser heutiges Thema lautet Krimi und das Meer. Und zunächst einmal die Frage an Cornelia, was machst du eigentlich in deiner Krimi-Buchhandlung?
In meiner Krimi-Buchhandlung lackiere ich mir nicht nur die Fingernägel, was man so manchmal denkt, sondern ich lese Krimis und ich verkaufe Krimis und ich spreche über Krimis und es geht alles nur um Krimis.
Und du machst auch Lesungen, ne?
Ich mache dieses Jahr noch Lesungen, ja.
Und nächstes Jahr überlegst du dir ein neues Format vielleicht oder das weißt du noch schon oder?
Ja, ich habe ja noch die Spukvilla, wo ich immer meine Veranstaltungen viermal im Jahr mache. Das wird ab 2025 auch bestehen bleiben, aber in der Buchhandlung gibt es definitiv ab 25 keine Lesungen mehr.
Aber es gibt ab 25 weiterhin Krimis und man kann auch, das vielleicht noch zur Ergänzung, natürlich auch jedes lieferbare Buch bestellen. Aber das Wichtigste ist natürlich der Krimi-Bereich. Und wie gesagt, Thema heute passend zum Sommer, der Krimi oder die Krimis und das Meer. Und da hat Cornelia uns mehrere Sachen mitgebracht, zwei Autoren. Und da wollte ich gleich mal fragen, wen denn?
Ich habe zum einen Daniele Palou mitgebracht, Marconi und der tote Krabbenfischer. Und das zweite ist Luca Ventura mit Der blaue Salamander.
Und wo spielen diese Krimis?
Marconi spielt in St. Peter-Ording, ganz klassischer Ferienort an der Nordseeküste. Und Luca Ventura lässt seine Kriminalromane auf Capri spielen.
Und da hat man natürlich sofort die Assoziation, blaues Meer, Sommer, Strand, Sonne. Und da ist gleich mal die Frage, kann so ein Krimi, so ein Sommer-Sonne-Strand-Krimi denn mehr sein als Friede, Freude, Eierkuchen?
Ja, das kann ja auf jeden Fall. Das ist ja immer so ein bisschen so dieses Problem bei uns, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist so ein klassischer Wohlfühlkrimi, wo ich manchmal in angsterfüllte Augen meiner Kunden sehe, weil sie denken, das ist alles so, wie soll man sagen, alles eben, wie du jetzt sagst, die Sonne, der Strand, alles ist schön und es ist halt immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist es nicht, weil beide Autoren in dem Fall jetzt auch ein sozialkritisches Thema haben. Und dieses wird immer im Hintergrund laufen und drumherum ist klar dieses Urlaubsfeeling, dieser Zitronenduft auf Capri, der Espresso, dieses blaue Meer, aber trotzdem was Ernsthaftes. Und deswegen finde ich auch, dass wir dieses Thema heute besprechen, auch im Zusammenhang mit unserem zweiten klassischen Thema, weil da ja so ein bisschen der Gegensatz ist, ist mir mal ganz wichtig, dass wir diesen Urlaubskrimi auch mal so ein bisschen besser definieren.
Okay, was sind das für Ermittler?
Bei Marconi ist ein Kriminalkommissar aus München gewesen, der nach St. Peter-Ording geht, weil er sich um die Kinder seines verstorbenen Bruders kümmern muss und er dann auch wirklich degradiert wird, weil er war halt, wie gesagt, der clevere Kommissar in München und jetzt wird er so Dienststellenleiter in St. Peter-Ording. Das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen so, oh Gott, was ist das? er macht das sehr, sehr gut und kaum ist er in St. Peter-Ording, passiert natürlich auch ein Mord. Das muss natürlich sein. Ich gehe vielleicht mal ganz kurz noch mal auf den zweiten Ermittler ein, Enrico Rizzi auf Capri. Das ist auch ein Polizist, der dort auf der Insel praktisch mit seiner Kollegin zusammen ermittelt. Und ich glaube, so die Insider wissen, mittlerweile ist der fünfte Fall von Luca Ventura erschienen. Und ja, das ist so auch einer, der bleibt am Ball, der lässt sich da nicht irgendwie beeinflussen, auch wenn Neapel mal ab und zu seine Finger da reinsteckt und gerne mehr Macht haben möchte. Das macht er sehr sympathisch und zurückhaltend. Und auch Marconi ist so ein netter, attraktiver Mann, der leider für mich viel zu jung ist, weil ich glaube, er ist erst 36 oder 39, weil ich habe mich spontan in diesen Kommissar verliebt. Und der beißt sich auch rein. Und der hat das ja auch nicht so leicht, wenn du als Münchner mit italienischen Wurzeln an die Nordseeküste kommst, kannst du dir schon vorstellen, dass nicht alle Polizisten, alle Bewohner dieses Ortes ihn mit offenen Armen empfangen.
Du hattest die sozialkritischen oder sozialen Hintergründe erwähnt. Würde das zu weit führen oder zu viel verraten, wenn du zwei, drei da mal ansprichst? Also ich habe auch einen der Luca Ventura gelesen und da geht es zum Beispiel um Mozzarella-Herstellung und um Büffelhaltung, also um ein Naturthema. Und man merkt, dass der Autor auch wirklich sehr gut recherchiert hat. Und das kann man quasi als sozusagen den sozialen oder politischen Hintergrund sehen, die Frage Umweltschutz, Tierwohl und dergleichen, das spielt hier zum Beispiel rein. Und wie ist es bei den anderen?
Ja, bei Marconi ist es auch ein Umweltthema. Ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten, weil mich das selber so überrascht hat, weil ich, nachdem ich das Buch gelesen habe, mich mit diesem Thema Sand beschäftigt habe, weil darum geht es. Es wird also in dem Fall ein Krabbenfischer ermordet und es geht halt wirklich auch so ein bisschen in diesen ganzen Umweltaktivismus und wie gesagt, das zentrale Thema ist Sand. Was das bedeutet, lest bitte das Buch alles selber, weil das waren ganz, ganz spannende Sachen, die da zum Vorschein gekommen sind und ich finde, da merkt man auch bei Palou, wie er sich in dieses Thema reingekniet hat und um mir das als Leserin dann auch wirklich gut darzustellen. Auf der anderen Seite, wie du jetzt schon gesagt hast, Luca Ventura hat immer Themen, die praktisch die Region, ob das jetzt Capri, Ischia oder eine dieser Inseln ist oder eben auch die Neapel, da spielte das einmal mit einer Geigenspielerin. Das ist eigentlich auch das, was ich prinzipiell an den Kriminalromanen so gut finde, wenn, das hatten wir ja auch schon bei der ersten Folge mal besprochen, wenn der Autor sich praktisch mit einem Thema beschäftigt und darum den Kriminalroman spinnt. In dem neuen Buch von Luca Ventura ist es auch eine ganz interessante Geschichte, also auch so, dass man dann als Leserin auch wieder irgendwo sagt, okay, das muss ich jetzt mal selber ermitteln in dem blauen Salamander, weil dort wird eine Modedesignerin in einem Beichtstuhl ermordet aufgefunden. Das ist auch wieder was ich natürlich ganz prickelnd finde. Ich liebe es ja immer, wenn die Mordopfer an interessanten Orten aufgefunden werden, wie in diesem Fall jetzt die Modedesignerin. Und die Modedesignerin hatte eine ganz teure Designertasche bei sich. Und die Frage ist natürlich, wieso hat sie so eine geklaute Designertasche, wo es auch nur noch zwei Stück gibt? Und zwar ist es aus Salamanderleder, aus blauen Salamanderleder. Und man glaubt es kaum, aber ich denke mal, weil der Autor das ja auch so gut beschrieben hat und ich dann auch nochmal da recherchiert habe, es gibt auf Capri Felsen und wenn abends die Sonne untergeht und die Salamander dort liegen, gerade auch in den Mondnächten, leuchten diese Salamander blau. Also das ist eine ganz irre Geschichte. Und wie gesagt, also das ist so, auch eigentlich ein bisschen ein gesellschaftspolitisches Thema, diese blaue Salamander und dieses Leder. Da wird natürlich auch Geld mitgemacht, warum diese Modedesignerin tot aufgefunden wurde und warum diese Tasche bei ihr war. Von mir werdet ihr das Geheimnis natürlich nicht erfahren.
Ja, erstmal vielen Dank. Und ich glaube, jetzt ist Zeit für unsere berühmte Musikeinlage. Ich würde gerne noch, bevor wir zu dem Klassiker kommen, über das Thema Männer mit dir sprechen. Also, du hast gesagt, der Kommissar in St. Peter-Ording ist eigentlich ein relativ netter Typ. Der kümmert sich um die Kinder seines verstorbenen Bruders. Der Agente Rizzi auf Capri, der ermittelt nicht nur in Fällen, sondern er baut auch eine bläulich-lilafarbene Kartoffelknolle an, um die Biodiversität zu erhalten. Wir werden nachher auf einen Klassiker zu sprechen kommen. Ich verrate noch nichts, weil die Spannung muss ja gehalten werden. Die Ermittler dieses Klassiker würden auf solche Kartoffeln wahrscheinlich am ehesten schießen, aber sie nicht anbauen. Ist das so ein Typus neuer oder Typus gezähmter Mann, dem wir da begegnen?
Gezähmter Mann finde ich ein sehr, sehr schöner Ausdruck. Ja, interessant. Also ich überlege jetzt gerade, aber jetzt, wo du das gerade so gesagt hast, ich als ältere Frau stehe irgendwie auf gezähmte Männer. Also das ist ganz spannend. Aber ich glaube, die Autoren würden das jetzt gar nicht gerne hören, wenn sie wissen, dass sie einen gezähmten Mann als Kommissar oder Ermittler, Polizist haben. Aber ich glaube, man kann das jetzt nicht so pauschalieren. Wir haben auch in der neueren Kriminalliteratur haben wir Ermittler, die ich jetzt nicht so prickelnd finde und die so ein bisschen rotzig sind. Und ja, also von daher würde ich sagen, Es ist Zufall, dass ich jetzt gerade zwei Bücher mit gezähmten Männern ausgesucht habe.
Okay, damit würde ich mal sagen, wir schließen den ersten Teil ab. Wir haben jetzt herausgehört, von wegen Sommer, Sonne, Strand bedeutet gleich Friede, Freude, Eierkuchen mitnichten. Und dann gibt es jetzt nochmal eine Musikeinlage und dann gehen wir zu unserem Klassiker. Und da sind die Männer ganz, ganz anders. Unser Klassiker, den wahrscheinlich fast alle Krimis-Fans kennen, auch wenn sie vielleicht lange kein Buch mehr von ihm in der Hand hatten, ist Samuel Dashiell Hammett. Und manche werden sich vielleicht wundern, wieso Samuel, weil sie immer denken, der Autor heißt Dashiell mit Vornamen und Hammett mit Nachnamen. Das stimmt nicht, er heißt tatsächlich mit Vornamen Samuel und wurde am 27. Mai 1894 auf der Farm Hopewell and Aim in Maryland geboren, als Sohn von Richard Thomas Hammett und seiner Frau Anne Bond Dashiell. Also Dashiell Hammett, das sind die Namen seiner Eltern. Und sie haben ihn halt Samuel genannt und er wurde als Kind und Jugendlicher Sam gerufen. Und bei wem es jetzt klingelt und denkt, aha, einer seiner Detektive, da heißt doch Sam Spade, dann kann man wirklich sagen, dass das schon so ein bisschen sein alter Ego gewesen ist. Und an einer Stelle im Malteser Falken wird dann tatsächlich auch gelüftet das Geheimnis, dass Sam Samuel heißt. Und also der junge Samuel musste die High School abbrechen 1908 mit 13 Jahren, weil sein Vater sehr krank wurde und er Geld verdienen musste. Und ein bisschen fühlte ich mich jetzt doch auch an Glauser aus unserem ersten Podcast erinnert, denn er arbeitete dann als Zeitungsjunge, Packer, Bahnarbeiter, Bote, Schauermann und auch eine Zeit lang als Reklamemanager. Und dann wurde er Privatdetektiv. Er trat in die Pinkerton National Detective Agency ein. Pinkerton ist ja vielleicht vielen bekannt als Begründer einer durch die ganze USA verzweigten Detektivagentur und von 1915 bis 1922 war er dort als Ermittler tätig, mit einer kurzen Unterbrechung im Ersten Weltkrieg. Aber er zog sich dann vom Agenturgeschäft und vom Detektivgeschäft zurück, weil die Agentur Pinkerton eine äußerst negative Rolle spielte bei dem Rekrutieren von Streikbrechern. Die waren also rechts in Richtung auch organisiertes Verbrechen. 1918, fast schon zum Ende des Krieges, meldete sich Hammett zur Army und erkrankte an spanischer Grippe und später auch noch an Tuberkulose. Und dann war die meiste Zeit seiner Armeezeit in einem Hospital und lernte dort eine Krankenschwester kennen, Josephine Dolan, die er 1921 in San Francisco heiratete. Und San Francisco ist nun auch tatsächlich fast die Verbindung zu unserem Thema Meer, denn die Stadt liegt ja am Meer. Und er hatte zwei Töchter, aber seiner Frau wurde geraten, den Kontakt zu dem tuberkulosekranken Ehemann möglichst zu reduzieren. Und damit ging die Ehe natürlich irgendwann in die Brüche. Es war halt nur eine Wochenendehe und ab und zu besuchte Hammett seine Frau dann in San Francisco und fing auch an, in den 20er Jahren dann Kriminalromane zu schreiben. Der erste war Die rote Ernte. Aber seine ursprünglichen Texte und auch viele Erzählungen sind in dem berühmten Krimi-Magazin Black Mask erschienen. Und was man ihm vielleicht hoch anrechnen muss, ist, dass er trotz der Scheidung von seiner Frau die Frau und die Kinder mit den Erlösen aus seinen Krimis weiterhin finanziell unterstützt hat. 1931 begann er dann eine Liebesbeziehung mit der Dramatikerin Lillian Hellman, die tatsächlich 30 Jahre dauerte. Und drei Jahre später, 34, 25 Jahre vor seinem Tod, ist dann auch sein letzter Kriminalroman erschienen, Der dünne Mann. Und da rätseln alle bis heute, warum er das aufgegeben hat, das Schreiben von Kriminalromanen, aber man kann dazu nicht viel sagen. Die Antwort lautet, man weiß es schlichtweg nicht. Vielleicht wegen seiner gesundheitlichen Probleme, die Tuberkulose, wurde er nie los. Und was ich sehr überraschend finde, ist, Samuel Dashiell Hammett war ein politischer Aktivist. Er war Marxist, allerdings kein Stalinist, und ist 1937 sogar in die Kommunistische Partei eingetreten, was ihm später, man kann es wirklich sagen, auf die Füße gefallen ist. Und als Anfang 1942 die Japaner Pearl Harbor angegriffen haben, meldete er sich erneut zur Armee. Aber er war schon 48, hatte Tuberkulose und weil er Kommunist war, wollten sie ihn zuerst gar nicht haben und steckten ihn dann aber in die Kryptoanalyse auf der Insel Umnak auf den Aleuten. Und später wurde er dann ins Hauptquartier versetzt und hat eine Armeezeitung herausgegeben. Nach dem Krieg ging es weiter mit seiner politischen Aktivität, mehr Aktivität als auf der politischen Bühne als Autor. Er war dann sogar Präsident des Civil Rights Congress, CRC, und hat viel Zeit in diese Arbeit hineingesteckt und auch einen Kautionsfonds eingerichtet, um politisch verfolgten Amerikanern zu Hilfe zu eilen, wenn sie vor Gericht gestellt wurden. Man muss sich vorstellen, dass nach 1945 mit Beginn des Kalten Krieges eine richtige Kommunistenparanoia in den Vereinigten Staaten begann. Und man kennt ja den Namen McCarthy, dieser Senator, der den Ausschuss für unamerikanische Umtriebe eingerichtet hat. Ein fürchterlicher Mann, ein wirklich geistig minder bemittelter Alkoholiker, der aber die USA über Jahre prägte und viele Menschen das Leben schwer gemacht hat, indem er sie vor diesen Ausschuss für unamerikanisches Verhalten gezerrt hat, unter anderem auch Exilanten wie Bertolt Brecht. Hammett war bereit, für seine Überzeugung ins Gefängnis zu gehen. Er hat einige Zeit abgesessen und er kam dann nach der Aussage vor dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe, die er verweigert hat, auf eine schwarze Liste. Das war quasi so ein bisschen das Ende auch seiner schriftstellerischen Tätigkeit, denn er hat weiterhin noch Erzählungen geschrieben und publiziert. Dann muss man sagen, hier kommt auch wieder eine gewisse Parallele zu Glauser. Er war Alkoholiker. Fast 20 Jahre hat er Alkohol getrunken und wahnsinnig viel geraucht. Kann sich jeder vorstellen, was das für seine Gesundheit bedeutet hat. Er hat es dann geschafft, 1948 das Trinken aufzugeben, aber nicht das Rauchen. Und irgendwann kam es dann wirklich, wie es kommen musste. Er ist am 10. Januar 1961 im Krankenhaus in Manhattan gestorben, und zwar an Lungenkrebs, der 2 Monate vorher bei ihm diagnostiziert wurde. So, um den Rahmen nicht zu sprengen, trotzdem eine kurze Inhaltsangabe zu seinem ersten Kriminalroman. Das war Die rote Ernte, 1929 erschienen, also Red Harvest. Und da ist der Detektiv namenlos. Er ist praktisch von der Detektei Continental aber er hat keinen Namen und es wird sehr konsequent aus seiner Perspektive erzählt, wobei hier schon auffällt, dass die Figuren, vor allen Dingen die Figur, aus deren Sicht erzählt wird, fast keine Emotionen hat. Also es ist ein so unterkühlter Stil, dass man wirklich teilweise Gänsehaut bekommt. Und der wird, also der namenlose Detektiv wird in einen Ort geschickt, der Peaceville heißt, aber Pissville genannt wird. Wobei, man muss hier einschränken, so heißt es nur in der deutschen Übersetzung. Im Original heißt es Personville und Poisonville. Aber die Namen, ob nun Pissville oder Poisonville, sagen schon, dieser Ort ist völlig derangiert. Alle sind korrupt. Alles stehen irgendwie auf der Gehaltsliste irgendwelcher zweifelhafter Unternehmen oder von verschiedenen rivalisierenden Banden des organisierten Verbrechens. Und es gibt ein Mord am anderen. Selbst unser Privatdetektiv namenlos schreckt nicht davor zurück, Intrigen zu spinnen und Morde anzuzetteln. Und es gibt ein Kapitel, das heißt der 17. Mord. Und danach geht es so rasant weiter, dass niemand mehr in der Lage ist, die Toten zu zählen. Sind es 150, 250, 970, keine Ahnung. Es ist einer der düstersten und gewalttätigsten Krimis von Hammett. Und selbst der Continental Op, wie er manchmal auch genannt wird, auch in Geschichten von Hammett vorkommt, in Erzählungen, gerät selbst in eine Art Blutrausch. Nun gilt ja Samuel Dashiell Hammett als Begründer der sogenannten Hardboiled-Krimis oder der Krimis mit Hardboiled-Detectives. Noch vor Raymond Chandler, der auch vielleicht diesem Genre zugerechnet wird. Und da will ich doch mal Cornelia fragen, was versteht man denn unter diesen Hardboiled oder vielleicht auch hartgesottenen Krimis?
Ja, ich bin jetzt mal Klassenprimus. Ich habe mir eine Definition herausgeschrieben. Unter Hardboiled definiert man spannender Krimi, in dem ein Ermittler ein Verbrechen in einer actionreichen, nach vorne orientierten Handlung aufklärt. Also, das sagt jetzt einfach alles. Ich würde Hardboiled einfach in meinen eigentlichen Worten übersetzen mit ausgekocht, hartgesotten, cooler Detektiv, so diese Urväter, wie du jetzt auch sagst, Raymond Chandler, auch Ross MacDonald, Miggy Spillane, der natürlich auch so ein bisschen so diese Gewalt noch mit in seinen Büchern hat. Und für mich ist halt einfach auch Hardboiled immer schon der Privatdetektiv. Also nicht der Kommissar so, sondern dieser Privatdetektiv, rauchend, saufend, immer sich die Mädels anschauen, guckt, welcher kurze Rock ist dann jetzt hier wieder besonders sexy, meistens auch mit einer ganz aparten Sekretärin. Ich habe ja keine Vorurteile, aber das ist für mich so diese Hardboiled-Sachen. Aber Hardboiled bedeutet auch, und ich finde auch, wenn man jetzt so im Nachhinein manchmal jetzt so auch Hammett liest oder Chandler liest, diese sozialkritischen Ebenen, die sind sehr, sehr ausgeprägt in diesen Hardboiled-Krimis. Und wenn man überlegt, wann diese Kriminalromane geschrieben wurden und wenn man sie jetzt liest, wie erschreckend das eigentlich für mich manchmal ist, dass ich denke, oh Gott, das könnte jetzt auch jetzt spielen.
Man kann es wirklich so zusammenfassen und alle sind gierig. Alle versuchen, ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen und alle sind Egoisten. Und das trifft eigentlich auch meistens auf die Ermittler zu. Ich will ganz kurz was zum Malteser Falken sagen. Ich versuche das so kurz wie möglich zu machen. Also das ist einer mit Sam Spade. Der tritt nur in diesem einen Kriminalroman auf, aber in relativ vielen Erzählungen. Trinkt viel, raucht viel und hat natürlich auch Frauengeschichten. Und eines Tages kommt Miss Wanderley in die Detektei und möchte einen Auftrag bekommt er. Und in diesem Auftrag geht es darum, dass er eine verschwundene Schwester von Miss Wanderley suchen soll. Und ich hatte von Anfang an ein komisches Gefühl. Damals, also am Anfang ist ja Sam Spade noch mit seinem Miles Archer, also einem Kompagnon zusammen, der dann aber ermordet wird. Und der Beschattete, den er beschatten soll, der angeblich die Schwester entführt hat, Floyd Thursby, wird auch ermordet. Und man hat sogar das Gefühl von der Polizei aus, dass vielleicht Sam Spade der Mörder sein könnte, um seinen Widersacher beiseite zu räumen, denn Spade hat was mit dessen Frau gehabt. Und es ist also sehr verwickelt. Und da ich den Krimi lange nicht gelesen hatte und jetzt wieder gelesen habe, war ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob Miss Wanderley nicht lügt. Und ich war immer hin und her gerissen, bis ich las, und das macht gute Literatur aus, eine kurze Passage, die zeigt, mit welchem Understatement Hammond auch gearbeitet hat. Da sagt die Sekretärin zu Sam: und Miss Wanderley hat angerufen. Sie wohnt im Coronet in der California Street, Apartment 1001. Sie sollen nach Miss LeBlanc fragen. Also man weiß schon, LeBlanc heißt sie nicht. Und Apartment 1001, da kam bei mir die Erkenntnis, aha, Miss Wanderley lügt wie gedruckt. Sie lügt Märchen aus 1001 Nacht. Also so eine feine Anspielung, finde ich, das zeigt einfach tolle Literatur. Und Miss Wanderley heißt auch nicht, wie gesagt, Miss LeBlanc, sondern sie heißt, schwer auszusprechen, Bridget O'Shaughnessy. Und Mrs. O'Shaughnessy sucht in Wirklichkeit nach einem Falken, einem schwarzen Falken, der in San Francisco eingetroffen sein soll. Es taucht dann plötzlich ein Joel Cairo auf, der auch $5,000 bietet wegen dieses Falken, und letztlich noch ein Mr. Goodman. Und Mr. Goodman, den kann man als Mann bezeichnen, der aus einem Gebirge von Fett besteht und sich kaum fortbewegen kann, und der bietet noch mehr Geld für diesen Falken, weil das soll ein Geschenk des Malteserordens an den spanischen König gewesen sein. Eine kostbare Arbeit, voll mit Diamanten und Brillanten, die aber schwarz angestrichen wurde, um ihren Wert zu tarnen. Wie es am Ende ausgeht, das möchte ich natürlich nicht verraten, aber nur so viel, auch Sam Spade spielt hier ein falsches Spiel. Und man weiß nie so genau, ob er nicht eigentlich auch nur auf das Geld scharf ist oder ob es ihm wirklich darum geht, den Mord an seinem Partner aufzuklären, den er ja bekanntlich mit seiner Frau betrogen hat. Kurz und gut. Und da haben wir jetzt noch ein zweites Element dieser Hardboiled-Krimis, und das ist die geheimnisvolle Frau, die meistens auch eine Lügnerin ist.
Ja, deswegen würde das heutzutage gar nicht mehr so funktionieren, weil dieses Frauenbild ist nicht mehr politisch korrekt. Ja, witzigerweise hat aber Frank wirklich recht. Die Frauen in diesen Hardboiled-Krimis von früher sind wirklich immer geheimnisvolle Lügnerinnen. Warum das so ist, ist es halt, weil die Frauen immer schon so kleine Lügnerinnen und Zicken gewesen sind. Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt mal daraufhin mal überlegt, haben wir eigentlich jetzt heutzutage noch Hardboiled-Krimis? Weil Hardboiled-Krimis sind ja, wie anfangs gesagt, ja auch immer Romane mit Privatdetektiven. Da habe ich mal überlegt, was haben wir eigentlich in der deutschen Literatur? Privatdetektive, da ist natürlich früher, als in den 90ern, glaube ich, kamen die ersten raus von Jakob Arjuni. Und ganz aktuell sind die Romane von Wolfgang Schorlau. Und Wolfgang Schorlau hat ja auch einen Privatdetektiv, Dengler, der früher beim BKA gearbeitet hat. Und das ist ja auch immer jetzt sehr politisch. Und da habe ich mir jetzt mal die Frauen angeschaut. Also ich hatte schon das Gefühl, dass Dengler auch so ein bisschen so ein kleiner Frauenheld ist. Aber da gibt es dann so eine rothaarige Dame, also nicht blond, wie ganz oft in den Klassikern. Und die ist aber eine ehrliche und taffe. Also Herr Schorlau hat also das moderne Frauenbild schon übertragen. Und von daher würde ich sagen, da haben wir uns doch schon sehr viel verbessert. Hast du denn eine Idee, warum die Frauen immer als Lügnerinnen dargestellt werden?
Also ich denke, das hat wirklich mit dem Frauenbild dieser Autoren zu tun, die wahrscheinlich wirklich davon ausgegangen sind, dass Frauen einfach notorische Lügnerinnen sind. Das kann man natürlich jetzt ganz schrecklich finden, aber man kann das natürlich jetzt auch aus den Büchern nicht rausnehmen sozusagen. Und da kann ich jetzt gleich mal kurz überleiten zum dünnen Mann. Der dünne Mann ist, wie gesagt, 1934. Sein letzter Krimi spielt Weihnachten 1932 und es ist in gewisser Weise ein Paar, das ermittelt. Nick Charles und seine Frau Nora, die Weihnachten 1932 in New York verbringen. Im weitesten Sinne kann man sagen, da haben wir auch wieder eine Stadt am Wasser. Und es ist ja schon mal interessant, dass da ein ziemlich großer Altersunterschied besteht. Denn Nick ist fast doppelt so alt wie seine Frau und er verwaltet deren Eigentum. Die hat also geerbt viel Geld und er betätigt sich als Verwalter und ist also zunächst erstmal gar nicht an dem Fall interessiert, der im dünnen Mann abgehandelt wird, sondern er vermehrt lieber das Geld seiner Frau. Und da kann man ja schon mal sagen, ja, hallo, das ist ja so ein bisschen so ein Macho-Traum, ne? Ich bin 46 und habe eine 25-jährige Frau und verwalte auch ihr Vermögen, weil das kann ja eine Frau nicht. Und was das Lügen betrifft, also Nick Charles trinkt sehr viel, das ist ja, gehört ja irgendwie mit dazu, aber seine Frau ist auch kein Kind von Traurigkeit und er lernt in einer Kneipe eine junge Frau namens Dorothy kennen und das ist die Tochter eines früheren Klienten von ihm und der ist verschwunden. Angeblich hat er sich zurückgezogen, weil das ist ein Erfinder, ein Tüftler, um eine neue Erfindung auszubaldowern. Er ist nicht erreichbar und es geht die ganze Zeit vor allen Dingen um eins, Geld. Geld, Geld, Geld. Mimi, die Geschiedene dieses Winant, dieses Erfinders, hat einen Gigolo in Paris kennengelernt und der hat ihr ganzes Geld verbraucht, die Scheidungsabfindung, und jetzt kommt sie in die USA zurück, weil sie will mehr Geld von ihrem geschiedenen Mann. Und das ist also sozusagen das Motiv, der Auslöser dieser Handlung, die Suche nach dem dünnen Mann, das ist nämlich dieser Winant, dieser angeblich verschwundene Erfinder. Und jetzt mal eine Aussage über diese Mimi, die übrigens, was ist sie? Na, blond. Was ist sie noch? Na, doof. Und das wird auch wirklich so gesagt. Und dann die Lügen. Nick Charles sagt über Mimi, die geschiedene Frau des verschwundenen Mannes, Folgendes. Die Hauptsache ist, dass sie sich nicht von ihr weichmachen lassen. Wenn sie bei einer Lüge ertappen, gibt sie's zu und tischt ihnen eine neue Lüge anstelle der alten auf. Und wenn sie bei der ertappen, gibt sie's zu und tischt ihnen wieder eine neue Lüge auf. Und so weiter. Die meisten Menschen, jetzt kommt's, sogar die meisten Frauen geben es auf, wenn sie das dritte oder vierte Mal hintereinander bei einer glatten Lüge erwischt haben und rücken entweder mit der Wahrheit heraus oder sie schweigen. Aber nicht Mimi. Sie versucht es immer weiter. Also man kann, glaube ich, schon sagen, diese Hardboiled-Detektive sind schon ein bisschen sehr auch Machos.
Sie sind ganz dolle Machos, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, warum wir Damen bei mir in der Krimi-Buchhandlung gerne zu Kriminalromanen greifen mit einem anständigen, netten, sympathischen Ermittler, wie zum Beispiel Herr Marconi oder Rizzi bei Luca Ventura. Ja, es ist schon... Finde ich es ja ganz spannend, also jetzt auch bei der Vorbereitung dieses Podcasts, weil ich mir da jetzt gar nicht mehr so sehr viel Gedanken mache über die Frauenbilder und über diese ganzen Sachen. Ich stutze nur manchmal, wenn mir junge Kundinnen dann sagen, also das Frauenbild in dem und dem Krimi, das hat mich ja jetzt echt geärgert. Aber letztendlich muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass wir da doch eine andere Entwicklung haben, dass die Frauen jetzt auch mal so die Stärkeren sind und die Männer manchmal so ein bisschen weichere Züge haben. Und von daher denke ich, ist es gut, dass wir so beide Richtungen haben. Und am allerbesten ist es, wenn man das natürlich paart, weil das sind ja auch wieder so diese Sachen, wo ich mich ja immer so gegen wehre, dass man immer nur diese Schublade Hardboiled, die Schublade Wohlfühl, die Schublade Whodunit und so weiter, weil es ist ja immer eine Verzahnung von allem. Und es ist ja das, was unsere Literatur auch so lebendig macht. Ich habe jetzt noch so einen Punkt, was mich mal so ein bisschen interessieren würde, weil ich bin eigentlich jemand, die ist eigentlich immer eher so ein bisschen lustig und ich mag sehr, sehr gerne lachen und ich finde es immer ganz spannend, wenn die Kunden zu mir in die Buchhandlung kommen und sagen, sie möchten auch zwischendurch lachen. Wo ich dann immer denke, Lachen und Krimi, geht es? Und ich habe auch Kunden, die sagen, ich möchte um Gottes Willen nicht lachen. Jetzt ist natürlich die Frage so, wie du jetzt hier gerade diese Hardboiled-Literatur dargestellt hast mit diesen Macho-Detektiven, die blonde Frauen doof finden, immer trinken und rauchen und ansonsten irgendwie auch erstmal so gar nicht so sympathisch wirken. Musstest du denn mal, als du jetzt die Hammett-Krimis nochmal gelesen hast, um das jetzt alles so vorzubereiten, hast du da irgendwann mal Passagen gefunden, wo du lachen konntest?
Nicht eine einzige. Also Rote Ernte verbietet sich von selbst, da fließt ja so viel Blut, dass die ganze Stadt im Blut ertränkt wird. Bei den anderen gibt es manchmal so ein bisschen ironisches Understatement, wie eben die Zimmernummer 1001 und die Assoziation mit Märchen aus 1001 Nacht oder die eine oder andere kleine ironische Anspielung. Und manchmal gibt es so körperliche Auseinandersetzungen im Dünnen Mann, wo man sich ein bisschen an Slapstick vielleicht erinnert fühlt. Aber richtig lachen kann man eigentlich nicht. Die Ironie ist sehr dünn gesät. Also da gibt's zum Beispiel im Dünnen Mann manchmal so eine Anspielung, das ist fast schon ein bisschen platt, wie Nora konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Sie las Schaljapins Erinnerungen, bis ich einzudösen begann, worauf sie mich mit der Frage weckte, schläfst du? Ich bejahte es. Na, das ist aber schon so ein bisschen, das kennt man eigentlich immer schon so ein bisschen. Und dann sagt sie, er solle, willst du dich nicht doch um den Fall Winant kümmern? Und dann sagt er, aber außerdem habe ich auch nicht die Zeit dazu. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, darauf aufzupassen, dass du keinen Cent von dem Geld verlierst, um dessen Willen ich dich geheiratet habe. Also es ist ja ein bisschen Ironie und Selbstironie, die auch das Verhältnis dieses Paars kennzeichnet. Wobei das nicht stimmt, was er hier sagt. Also man kommt doch wirklich dahinter, dass er seine Frau wirklich liebt. Das ist schon ein Liebespaar und vielleicht noch eine kleine, etwas humorvolle Anspielung in diesen sehr düsteren Krimis. Der Humor ist, wie gesagt, vorhanden, aber relativ schwach gesät. Wie wär's mit einem Tropfen, was du willst, gegen die Antriebsschwäche? Fragt er sie. Dann sagt sie, warum bleibst du nicht heute mal nüchtern? Und seine Antwort, wir sind nicht in New York, um nüchtern zu bleiben. Also auf diesem Level gibt es schon immer mal ironisch humorvolle Anspielungen, aber die Tendenz dieses Hardboy, dieses Hartgesottenen ist wirklich düster, wobei man wahrscheinlich sagen kann, vielleicht waren die 20er und 30er Jahre in den Vereinigten Staaten mit Prohibition, dem Versuch, die Gewerkschaften zu zerschlagen mit der organisierten Kriminalität und so, ja wirklich finster.
Das waren sie. Das möchte ich unterschreiben. Jetzt haben wir aber auch nicht so ganz rosige Zeiten. Und ich persönlich merke, dass ich gerade in solchen Perioden, in denen wir uns jetzt auch so befinden, schon immer so ein bisschen bewusster gucke, dass ich auch was finde zum Lesen, wo ich zwischendurch schmunzeln kann, ablenken und auch manchmal vielleicht herzhaft lachen, auch in Kriminalromanen. Weil ich mag halt so dieses sarkastische, zynische, finde ich ja immer ganz großartig. Und ja, jetzt ist es natürlich Ihnen überlassen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Möchtet ihr mehr in die Wohlfühlkategorie oder in die Hardboiled-Sachen? Und das Gute ist, dass es halt diese Krimi-Buchhandlung in Charlottenburg gibt, die alles hat, wirklich jede Schublade bedienen kann. Und von daher, das ist jetzt so schon ein Thema, wo ich glaube, wo ich jetzt noch 2 Stunden drüber reden könnte, gerade die Rolle der Frau. Also ich merke schon, dass ich da ein bisschen angefasst bin und so ein bisschen noch was dazu sagen möchte, aber das mache ich nicht, weil ich ja humorvoll bin und ich möchte ja auch in Harmonie mit diesem Kriminalautor in Zukunft weitere Podcasts machen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob Frank jetzt noch ein paar Sachen über Hammett oder so hat, nicht mehr. Dann würde ich einfach mal sagen, wir geben einen ganz kurzen Ausblick über unseren nächsten Podcast, den wir ja so in circa 6 Wochen wieder machen werden.
Ja, und da ist das Thema der historische Kriminalroman. Wie gesagt, das war's für heute. Wir verabschieden uns. Mein Tipp wäre, man kann ja Hammett, Ventura und Palou und Hammett, Ventura und Palou auch sozusagen als Mixtur lesen. Mal den einen, mal den anderen. Vielleicht Hammett am Strand und Palou an einem regnerischen Tag zu Hause. Vielleicht mal so rum. Ja, also dann sagen wir erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sag auch Tschüss. Diese Kombination gefällt mir gut und ich freue mich. Danke, Tschüss.